Präsentiert von Oberstdorf, deiner Urlaubsdestination im Allgäu.
Jetzt muss ich schnell improvisieren. Ich komme dann nochmal, okay? Passt das? Ich weiß, Papa, du glaubst an mich und das hast du immer schon gemacht, aber ich muss jetzt echt einmal überlegen, ob das überhaupt noch einen Sinn macht, oder?
Ich glaube, den Fehler machen sie kein zweites Mal, dass sie dich rauswerfen. Ich glaube, da hat sich der ÖSV ein bisschen was anhören müssen.
Ich habe den oft einmal so der Alexi Pantyro vor meinem inneren Auge gehabt, der von Red Bull perfekt betreut ist und wie soll ich da jetzt als einer, der einen Top-10-Platz zu verbuchen hat und jetzt alles selber irgendwie zusammenbasteln muss, wie soll ich da eine Chance haben?
She Happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen She Happens-Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Corinna Horn und mir zugeschaltet sind heute zum einen aus Seefeld, Vinzenz Geiger.
Servus.
Und zum anderen, ich würde sagen, wir machen es auch heute wieder ganz kurz und schmerzlos. Schön, dass du da bist. Hallo, Johannes Strolz.
Hallo, danke für die Einladung. Grüß euch.
Es ist Dienstagabend, an dem wir aufzeichnen. Du hast gerade schon erzählt, du bist wieder ein paar Tage zurück aus der Schweiz. Wie war es denn in Zermatt?
Ja, am Anfang sehr schön. Also das erste Abfahrtstraining war wirklich bei perfekten Bedingungen. Danach war leider das Wetter alles andere als optimal, sehr viel Neuschnee und böiger Wind. Durch das hat dann leider kein Training mehr und in weiterer Folge auch kein Wettkampf mehr stattgefunden, was sehr schade war. Aber der Marco Schwarz und ich haben dann vorzeitig den Entschluss gefasst, dass wir von Zermatt abreisen und nach Obergurgl fahren und da auf dem Slalom-Rennhang noch ein Training machen.
Es war ja schon ein bisschen abzusehen, oder? Dass es am Wochenende auch schwierig wird.
Ja, leider schon. Also der Blecki hat mit dem Markus Waldner noch telefoniert, weil er hin und her überlegt hat, was er tun soll. Und der Markus hat gesagt, du, es wird sehr, sehr schwierig. Ich glaube, du fährst besser in Sötztal als Lalom trainieren. Also die Chancen sind leider nicht gut gestanden. Es tut mir leid für die Zermatter, weil sie haben sich wirklich sehr viel Mühe gegeben. Man hat wirklich gespürt, dass da viel Herzblut dahinter steckt, hinter dem Renner und ja, hat leider nicht hingehauen.
Aber wärt ihr wirklich nochmal zurückgekommen, falls am Samstag doch ein Rennen stattgefunden hätte?
Also bei mir war es ausgeschlossen, dass ich nochmal zurückkomme. Beim Blecki war es schon ein Thema, aber ja, die Wahrscheinlichkeit war ja wie gesagt sehr gering und von dem her war eigentlich der Plan schon stark auf Slalom-Training ausgerichtet.
Ihr hattet trotzdem ein Abfahrtstraining. Wie ist die Rennstrecke?
Sie war sehr schön zum Fahren, muss ich sagen. Also im oberen Teil ist gleich mal ein schöner Sprung, der ja eher ein paar Meter geht auch. Der Großteil der Strecke ist aber mit flachen Passagen durchzogen. Also wirklich viele Gleitkurven, viele Passagen, wo man nicht viel Tempo machen kann, wo man wirklich versuchen muss, aerodynamisch perfekt zum Fahren und auch viel Gefühl am Ski auspacken muss. Also da ist sicher sehr viel, wie soll ich sagen, sehr viel an Gleitfähigkeit mitzubringen, wenn man da schnell sein will. Wir sind im Mittelteil schon 3-4 technische Kurven, die dann auch entscheidend sind, dass man das Speed mit ins Flache mitnimmt. Und ja, die Länge ist natürlich ein Thema, ist relativ eine lange Abfahrt, speziell auf der Seehöhe. Aber ja, es hat Spaß gemacht zum Fahren.
Also war es jetzt nicht so übertrieben, wie es angekündigt wurde und immer in den Medien so ein bisschen das Thema war, ob das überhaupt möglich ist und ob das nicht überfördert und was weiß ich alles.
Nein, also möglich ist es auf jeden Fall. Von dem her, ja, geht es schon. Ich denke, dass das natürlich konditionelle Herausforderung ist, speziell dann im Wettkampf, wenn man noch mehr ans Limit geht, wenn mehr Anspannung dabei ist. Aber ja, also das ist jetzt, glaube ich, nicht so, dass man sagen muss, das ist gefährlich oder irgendetwas. Die Strecke ist schön, sie ist lang. Ja, der eine oder andere Läufer wird sich sicher ein bisschen schwerere Passagen wünschen, die technisch mehr abverlangen, aber ja, ich denke, das ist für einen Start ganz gut ist.
Aber ich glaube, viele werden sich gefragt haben, warum du überhaupt in Zermatt warst als eigentlicher Slalom-Spezialist. Wie kam es denn dazu?
Ja, das ist eine gute Frage. Also das Thema Speed-Disziplinen ist bei mir eigentlich immer so ein Begleiter seit FIS und Europacup-Zeit schon. Weil da immer wieder einfach relativ gute Ergebnisse da waren mit wenig Trainingsaufwand und weil auch ein gewisses Potenzial da ist. Ich bin auch von der Statur her eher groß für einen Slalomfahrer und auch relativ schwer, sage ich jetzt einmal. Und von dem her, ja, wären schon einige Voraussetzungen da, die in der Speed-Disziplin vielleicht ganz gut greifen täten. Und ganz ein wesentlicher Ausschlag war sicher die Abfahrt vor der Kombination mit den Olympischen Spielen in Peking. Da hat es ja ganz gut funktioniert. Und auch in der Vergangenheit, Junioren-WM, Europacup-Rennen, hat es immer ganz gut geklappt. Und der Cheftrainer, der Marco Pfeiffer, hat mir jetzt immer wieder darauf angesprochen, dass ich doch einmal überlegen soll, dass man nicht in Richtung Abfahrt was tut. Und ja, jetzt haben wir den Sommer den Entschluss gefasst, dass wir das Projekt jetzt starten. Ist sicher längerfristig zum Seher das Ganze. Entschuldigung. Und das Ziel von dem Ganzen ist einfach, dass man das Potenzial, das da in den Speed-Disziplinen vorhanden ist, dass man das langsam abschöpft jetzt und das Schritt für Schritt aufbaut.
Man muss ja dazu sagen, du warst Europacup Gesamtwertung mal gewonnen in Speed oder in der Abfahrt, oder? Sogar?
Nein, das war die Gesamtwertung aus allen Disziplinen. Ich bin da genau, ich bin da auch eine Kombination gefahren, damals im Sandtal, die ich gewinnen haben können. Und ja, ich denke, dass ich das Glück habe, dass ich relativ breit aufgestellt bin, was meine skifahrerischen Fähigkeiten anbelangt. Dass ich Ja, ich fühle mich immer relativ schnell wohl auf der Abfahrtski und von dem her haben wir gesehen, dass wir das jetzt einfach ein bisschen aufbauen wollen, auch mit dem Hintergrund, dass es einfach auch ein Vorteil ist, wenn man eine zweite Disziplin hat, wenn man ein bisschen mehr Wettkampfrhythmus kriegt und vor allem auch ist es meiner Meinung nach schon so, dass sich mehrere Disziplinen gegenseitig einfach befruchten. Also ich denke, dass man sich als Skifahrer einfach besser weiterentwickelt, wenn man mehrere Sachen trainiert.
Aber ich finde es lustig, dass du sagst, es ist ganz gut, als Skifahrer noch eine zweite Disziplin zu haben, weil eigentlich, wenn man Slalom-Spezialist ist, dann steigt man ja eher noch auf dem Riesenslalom um, anstatt auf die Abfahrt. Also das ist ja eigentlich wirklich das komplette Gegenteil.
Das stimmt, ja. Es ist sehr, sehr konträr und ist sicher auch eine große Herausforderung, was die Wettkampfplanung betrifft, speziell im Jänner, ist es natürlich unglaublich schwierig als Slalomfahrer. Da ist jetzt aber aktuell auch noch gar kein Fokus im Speed-Bereich da. Also wir wollen jetzt wirklich einmal am Anfang der Saison, also jetzt, die Chance nutzen, weil es jetzt auch vom Programm her am besten passt. Und ja, wer weiß, was in Zukunft denn noch auf mich zukommt.
Heißt es dann, dass du nach Beaver Creek fährst oder fliegst oder?
Genau, also ich werde am Montag nach dem Weltcup-Slalom in Gurgel werde ich gleich nach Amerika düsen.
Das ist ein ordentliches Programm schon im Dezember. Ja. Oder November noch.
Ja, ist sicher sehr intensiv, ja. Aber der Trainingsblock in der USA in Copper Mountain, der ist sehr, sehr wichtig für das Speed-Team, also einer der wichtigsten Trainingsblöcke vom ganzen Jahr. Und da bin ich froh, dass ich mit darf. Und wie gesagt, wir haben entschlossen, dass wir das ordentlich angehen wollen, das Ganze. Und darum jetzt auch die Reise nach Amerika. Denn.
Wie herausfordernd war das in der Vorbereitung, die Balance zu finden zwischen genug Slalom-Training, aber auch Speed-Tage?
Das war jetzt eigentlich gar nicht so die große Herausforderung, weil sich die Speed-Tage relativ gut in Grenzen gehalten haben. Also ich Ich habe in Chile 4 Tage auf der langen Ski trainiert, unter anderem eh mit dem deutschen Team auch. Und das hat eigentlich super funktioniert. Da ist Gott sei Dank auch eine große Hilfsbereitschaft da, international und auch in Österreich. Ich habe mit dem Damenteam trainiert. Und die größere Herausforderung war jetzt eigentlich nach der Zeit vom ersten Weltcuprennen in Sölden, weil da wirklich das Wetter alles andere als mitgespielt hat. Wir hätten eigentlich geplant, dass wir am Rennhang in Sölden noch einen Speedblock machen. Das hat dann aber leider nicht so funktioniert. Also es war jetzt eher schwer, die Speed-Tage zusammenzukriegen. Ich glaube, das ist dann auch schlussendlich die ganz große Herausforderung, dass man die Dinge, die man dann so plant, dass man die dann auch wirklich umsetzen kann. Und speziell die Abfahrt ist da natürlich sehr anfällig, was Bedingungen betrifft. Also wenn da das Wetter nicht ganz genau passt, dann kann es einem den Plan ganz gut, ganz schnell durch ein oder ganz schnell über den Haufen werfen, sagen wir so.
Aber das Gute ist ja, gerade was Trainingsbedingungen in Europa angeht, ich glaube, da ging es allen gleich.
Ja, es war wirklich sehr, sehr schwierig für alle Teams. Das ist ja auch ein großer Kritikpunkt an dem Rennen in Zermatt, dass es einfach relativ früh ist. Und speziell für die Speed-Mannschaften ist es natürlich schon eine große Herausforderung, dass sie da gut vorbereitet sind. Man muss einfach ganz klar sagen, dass die Trainingsflächen, die man zur Verfügung hat, immer weniger werden. Unsere Gletscher werden leider immer kleiner und verschwinden nach und nach. Und ja, zum Abfahrtfahrer braucht man einfach enorm viel Platz. Man braucht Platz, dass man überhaupt einen Kurs setzen kann. Man braucht einen dementsprechenden Sturzraum, was einfach enorm wichtig ist, dass das Ganze auch sicher ist. Und ja, es wird leider immer schwieriger. War jetzt dieses Jahr speziell schwierig, weil am Anfang zu wenig Schnee, dann zu viel Schnee. Sind sicher große Herausforderungen.
Eine große Herausforderung war wahrscheinlich auch die vergangene Saison. Wir wollen natürlich nochmal über den letzten Winter sprechen, der gerade nach deinem Durchbruch in der Olympiasaison nicht so einfach war. Du bist in 9 Slalomrennen 6-mal ausgeschieden, hast es nicht zur WM geschafft, auch nicht zum Weltcup-Finale in Andorra. Und am Ende des Winters stand mit Platz 12 beim Slalom in Wengen dein bestes Saisonergebnis im Weltcup zu Buche. Wie hast du den vergangenen Winter für dich analysiert?
Ich habe sehr, sehr viel darüber nachgedacht, was vergangene Saison passiert ist. Ich habe mich lange damit beschäftigt, auch im Sommer noch. Ich denke, dass mehrere Sachen zusammengekommen sind. Also auf der einen Seite habe ich natürlich an mich selber ganz andere Erwartungshaltung gehabt, wie ich es davor kam. Von außen war massive Erwartungshaltung da, die sie noch nicht so kennt haben bis dato. Es waren sehr, sehr viele Rennen mit schwierigen Pistenverhältnissen, was jetzt keine Ausrede ist, weil die Verhältnisse ja für alle gleich sind. Aber das ist sicher etwas, wo ich noch besser werden muss, wenn die Pisten jetzt nicht so herheben, wenn sie eher weich sind und die Lufttemperatur warm ist, dann habe ich sicher noch Potenzial, was die Linienwahl betrifft. Und irgendwann ist dann natürlich der berühmte Wurm drin nach dem 4. Ausfall und das Ganze wird dann zur Kopfsache. Und das war eigentlich etwas, wo ich unterschätzt habe, wie schleichend, dass sich so eine verkrampfte Herangehensweise denn einschleichen kann. Also das war nicht so, dass ich jetzt vom einen aufs andere Rennen mir denkt han, so, jetzt lege ich den Schalter um und jetzt probiere ich es mit der Brechstange, sondern das hat sich wirklich so Schritt für Schritt eingeschlichen, dass ich immer noch mehr mit Krampf und noch mehr mit Zwang das Ganze probiert habe und das wissen alle, dass das einfach nicht funktioniert, egal in welcher Sportart, oder? Und ja, schlussendlich ist dann so die vermurkste Saison zustande gekommen.
Aber war es dann so, dass du gar nicht irgendwie mal schnell genug warst, dass es sich ausgeht, oder einfach, dass dann wirklich das die Ausscheidungen eher das Problem waren, also dass du aus den, also nicht durchkommen bist.
Genau das war das Problem, dass ich einfach nicht ins Ziel komme. Ich habe mit 4 DNFs gestartet und das war natürlich Worst Case. War auf der einen Seite jetzt gar nicht so dramatisch, weil ich eine gute Startnummer hatte nach wie vor, also vor der wichtigsten Rennen im Jahr, Wenge, Nadelboden, Kitzbühel und Schladming, war eigentlich die Startnummer nach wie vor gut. Es war auch so, dass ich mit dem Trainerteam in erster Linie so analysiert habe, dass wir eigentlich versuchen müssen, ruhig zu bleiben und einfach weiter riskieren und attackieren im Rennen, weil im Training hat es sehr, sehr gut funktioniert. Also ich war wirklich gut in Form vor der Saison, habe eine gute Vorbereitung gehabt. Habe sicher in Madonna auch Pech gehabt, weil man da eine Stange abgebrochen ist während dem Lauf und die ist mir direkt vor die Ski gerutscht, auf der ich dann leider zu Sturz gekommen bin. Ja, und die Ausfälle, das war dann einfach das Riesenthema, oder? Es war dann in Wengen der 12. Platz, das beste Ergebnis, wie du vorher schon kurz erwähnt hast, Corinna. Und das war komischerweise das Rennen, wo ich eigentlich gezwungen war, zum ins Ziel kommen. Also da war wirklich die Zielsetzung für den Tag nur ins Ziel. Egal ob 12. Platz oder 40. Platz, komplett egal, einfach ins Ziel, saubere technische Fahrt. Und das war dann das beste Ergebnis vom ganzen Jahr. Und ich glaube, das war so, ja, sinnbildlich für die Saison, weil wenn ich das wirklich besser beherzigt hätte, dass ich mich einfach mehr auf das Technische konzentriere beim Fahrer, dann hätte es auch vielleicht auch noch besser funktionieren können.
Wie du schon gesagt hast, mit 4 DNFs rein zum Starten, ich glaube, da ist es sehr schwierig, locker ranzugehen.
Ja, war sehr schwer. Ich habe natürlich den Druck verspürt, war aber eigentlich im Vergleich zum Vorjahr relativ wenig Druck, sage ich jetzt einmal. Ich habe ja in der Olympiasaison als Kaderloser die Saison gestartet. Also ich war nicht im Team und bin dann eigentlich aus dem Nichts von 0 auf 100 geschossen in Adelboden. Und da war der Druck eigentlich viel höher für mich, weil ich gewusst habe, okay, ich fahre eigentlich um Fortbestand meiner Karriere, oder? Dementsprechend habe ich auch gedacht, dass ich der Situation gewachsen bin und dass ich das schon im Griff habe. Was sich im Nachhinein jetzt aber als falsch herausgestellt hat. Eine Sache habe ich dann Gott sei Dank schon noch gut hingekriegt. Ich habe am Ende der Saison auch das Problem gehabt, dass für die darauf folgende Saison, also für die jetzige, eine extrem hohe Startnummer gedroht hätte. Also ich habe gewusst, meine Startnummer wird immer schlechter aufgrund der ausbleibenden Punkte. Und es war wirklich ein realistisches Szenario, dass ich die Saison mit Startnummer 70 fahren muss. Und das wäre sportlich gesehen einfach der Super-GAU. Weil mit Startnummer 70, ja, das wäre wirklich fatal gewesen. Und das hat mich dann auch zunehmend beschäftigt. Und ich habe gewusst, okay, ich habe in Amerika am Lake Tahoe noch eine Chance, dass ich Punkte mache und dass ich meine Startnummer halbwegs da rette. Und das habe ich dann Gott sei Dank hingekriegt. Ich habe da wirklich auch über Europacup-Rennen versucht, meine Form wieder aufzubauen und das Ganze wieder spielerischer und leichter zu machen. Und ja, hat dann Gott sei Dank noch gut funktioniert. Und das hat mir dann auch wieder gezeigt, dass ich ja nach wie vor mit Drucksituationen doch recht gut umgehen kann. Aber lieber wäre es mir natürlich gesehen, wenn ich es schon früher hingekriegt hätte.
Ich glaube, man vergisst immer, wie wichtig der Kopf eigentlich im Sport ist. Jetzt gar nicht mal nur im Skifahren. Finzi, da geht es dir ja ähnlich.
Ja klar, also ich glaube, das ist in jeder Sportart wichtig, selbst in so einer Sportart wie jetzt bei mir der Langlaufpart, wo man sagt, ja, das die Ausdauerstunden und wenn man da die Fitness hat, dann ist man gut genug, aber da muss man auch im Kopf dann immer bereit dazu sein, auch so anzugreifen, dass man vielleicht übers Limit gehen kann oder dass man die Schmerzen dann ertragen kann, wenn es drauf ankommt. Aber klar, in so einer Disziplin wie Skispringen, da ist natürlich enorm wichtig, da muss natürlich die körperliche Verfassung auch stimmen, aber dann entscheidet oder können so Kleinigkeiten wie mal ein guter Sprung, der kann dann im Kopf was auslösen, dass die nächsten Sprünge einfach alles wie von allein geht. Und ich glaube, das ist im Slalom vermutlich nichts anderes. Wenn man da mal ein super Rennen hat, dann fährt sich's vermutlich das Rennen danach auch ein bisschen leichter.
Genau so ist es. Also es war bei mir damals so, als ich in Adelboden den Weltcup-Slalom gewonnen habe, war die restliche Saison einfach wie von Geisterhand fast. Es war dann der berühmte Flow. Und ich denke, ja, dass das jeder Sportart einfach entscheidend ist, umso näher, dass man in die Weltspitze kommt. Also da ist einfach der Kopf das Entscheidende. Ich bewundere nordische Kombinierer und Biathleten speziell für ihre mentalen Fähigkeiten, weil man da aus meiner Sicht so viel mitbringen muss. Vinzi, du musst auf der Loipe ein voller Beißer sein und musst auf der Schanz alles genau auf den Punkt bringen, oder? Also das ist wirklich unglaublich, was man da als mitbringen muss, aus mentaler Sicht. Und genauso ist es bei den Biathleten dasselbe. Auf der Loipe muss ich mich quälen können bis zum Umfallen und am Schießstand, wenn es um die Wurst geht, dann muss ich einfach eiskalt abliefern, oder? Also von dem her bewundere ich euch da sehr und ich denke, dass das aber auch mittlerweile auch immer präsenter wird bei Trainern, bei Funktionären, bei Athleten auch, dass man in dem Bereich auch aktiv was tut.
Du hast das jetzt schon ein bisschen angerissen. Du bist ja im Frühjahr 2021 aus dem ÖSV-Kader geschmissen worden, warst nicht mehr Teil der Mannschaft. Hattest du nach letztem Winter Angst, dass du nochmal in einen ähnlichen Kreislauf, in eine ähnliche Spirale rutschst vielleicht? Waren das vielleicht Gedanken?
Bezüglich Kaderstatus oder? Mhm. Nein, das überhaupt nicht. Also da war ich überzeugt, dass der Verband da jetzt wirklich hinter mir steht, weil ich bewiesen habe, dass ich Rennen gewinnen kann, dass ich Medaillen gewinnen kann. Und ich habe auch in der vergangenen Saison in den Trainings immer gezeigt, dass ich mit meinen Teamkollegen mitfahren kann. Also von dem her habe ich mich gar nicht verkopft, was aber schon ein großes Thema war für mich, einfach die Angst, dass ich wieder so eine elendslange Durchstrecke jetzt vor mir haben. Ich habe wirklich sehr, sehr lang gekämpft, dass ich ganz, ganz nach vorne komme mit dem Sport. Und das ist dann sehr plötzlich passiert bei mir. Und irgendwie habe ich dann letztes Jahr das Gefühl gehabt, hey, jetzt fängt es wieder von vorne an. Jetzt ist die Startnummer wieder weg. Jetzt muss ich mich da wieder nach vorne kämpfen. Könnte es passieren, dass ich wieder jahrelang umkämpfe. Also das war dann schon präsent.
Ich glaube, den Fehler machen sie kein zweites Mal, dass sie dich rauswerfen. Ich glaube, da hat sich der ÖSV ein bisschen was anhören müssen. Die Story, die wurde in Deutschland auch die kam sehr, sehr gut an. Also ist ja auch logisch, wenn man seine Ski selber wächst im Weltcup-Team, dann ist es, ja, das kommt ja auch gut an und ich glaube, da haben sich sicher schon sehr viele drauf angesprochen.
Ja, das war natürlich eine Geschichte, die vielen sehr gut gefallen hat. Es geht eh fast allen gleich, sage ich mal, wenn ein Underdog gewinnt, dann ist es meistens eine coole Sache und es war natürlich ein Riesenthema und man hat mir oft darauf angesprochen, dass das jetzt natürlich eine Riesengenugtuung sein muss für mich, wenn ich da am Verband jetzt eins auswisch mit den Erfolgen. Aber das war für mich eigentlich absolut gar nicht so. Also ich habe die Entscheidung vom Verband auch nachvollziehen können. Und natürlich hat es mir Veto, dass man mich aus dem Team geworfen hat. Das war natürlich eine große Enttäuschung für mich. Aber der Verband hat einfach eine sportliche Konsequenz gezogen, aufgrund dessen, dass sie einfach keine Ergebnisse gebracht haben. Und es ist einfach Spitzensport und wer im Spitzensport auf lange Sicht keine Leistung bringt, der muss früher oder später leider mit so etwas rechnen. Und das war bei mir einfach so. Ich muss dazu sagen, dass die Trainer sich unheimlich für mich eingesetzt haben, dass die alles dafür gemacht haben, dass ich meine Ziele erreichen kann, und ich habe es halt leider nicht umgesetzt, und den Rückhalt habe ich auch in der Zeit, in der ich nicht im Team war, wirklich verspürt. Also immer, wenn ich um Hilfe gebeten habe, habe ich sie wirklich gekriegt. Natürlich war es finanziell ein großer Aufwand, es war ein großer planerischer Aufwand, weil ich wirklich alles oder sehr, sehr viel in eigener Faust gemacht habe, und war eine sehr harte Zeit, aber es war nie irgendwie irgendein Rachegedanke oder irgendetwas in die Richtung da. Also es war so, wie es war, und ich war dann auch in dem Moment, in dem ich gute Leistung erbracht habe, sofort wieder Teil des Teams und war da wie wenn ich nie weg gewesen wäre. Also von dem her, ja, war da immer ein gutes Verhältnis da.
Darf ich mal fragen, was hat dich damals dazu bewogen, zu sagen, hey Leute, ich bin einfach noch nicht fertig mit dem Sport, ich probiere es jetzt auf eigene Faust?
Also die letztendliche Entscheidung war aufgrund dessen, weil ich einfach gespürt habe, das ist das Schönste für mich, wenn ich den Sport machen darf. Das war sicher der Hauptgrund. Ich habe auf der anderen Seite auch das Gefühl gehabt, okay, irgendetwas ist noch da. Also das kann nicht sein, dass ich so weit gekommen bin, dass ich nur bis daher gekommen bin. Das klingt jetzt komisch, aber vielleicht wissen da, was ich meine. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, okay, das war es noch nicht. Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich wirklich in vielen Momenten so knapp davor war, dass ich sage, okay, das war es jetzt. Also es war jetzt nicht von Anfang an so nicht klar, dass ich da das nochmal probiere. Ich habe sicher 2-3 Monate Zeit gebraucht, dass ich das Ganze einmal sacken lasse, dass ich ja mal einen klaren Kopf kriege, weil es natürlich unmittelbar nach der Saison noch mit sehr viel Emotionen behaftet ist und so wichtige Entscheidungen sollte man meiner Meinung nach nicht unserer Emotionen heraustreffen, und von dem her habe ich mir da sehr viel Zeit genommen und habe dann mit der Zeit dann auch gespürt, okay, ich möchte es nochmal probieren.
Dein Papa ist ja auch ehemaliger Skirennläufer, auch Olympiasieger 1988, auch in der alpinen Kombination geworden. Was hat der damals zu dir gesagt? Weil ich kann mir vorstellen, der war ja sicherlich bestimmt auch eine krasse Stütze für dich in der Zeit.
Ja, auf jeden Fall. Also die ganze Familie, meine Schwester, meine Mama, meine Freundin Sabrina, die sind wirklich alle wirklich sehr, sehr hinter mir gestanden. Für das bin ich heute noch dankbar. Und interessant war eigentlich, ich habe dem Papa dann erzählt, ja Papa, ich bin nicht mehr im Kader, ich bin nicht mehr im Team. Und er hat dann so kurz überlegt und sagt er so, ja, ah, dann müssen wir uns halt was überlegen, aber das geht schon. Also für ihn war es irgendwie so nicht klar, dass ich weiterfahre und dass ich es nach wie vor probiere, weil ich aus seiner Sicht einfach zu der besten Slalomfahrer in Österreich gehört habe. Und er hat immer zu mir gesagt, du gehörst in die Mannschaft, du bist Teil von dem Team und ja, du bist da genauso gut wie die anderen. Und also für ihn war das immer viel, viel klarer als für mich selber eigentlich. Und ich habe dann einmal zu ihm gesagt, ja, ich weiß, Papa, du glaubst an mich und das hast du immer schon gemacht, aber ich muss jetzt echt einmal überlegen, ob das überhaupt noch einen Sinn macht, oder? Ich war doch schon Ende 20, es war Mitte in der Corona-Pandemie, es war also so, ja, es war irgendwie so eine unsichere Zeit da, und ich habe auch versucht, meine private Zukunft zu denken, weil ich habe schon auch das Ziel, dass ich irgendwann einmal eine Familie gründe und ja, für meine Kinder, die ich dann hoffentlich einmal haben darf, dass ich für die dann auch dementsprechend sorgen kann und etwas zum Bieten habe. Und ich habe mir nur so gedacht, ich möchte nicht irgendwann zu meinem eigenen Kind sagen müssen, ich kann die jetzt nicht in die Fußballakademie oder in den Tennisverein oder in das Skigymnasium schicken, weil ich selber für mich das ganze Geld verprasselt habe. Oder? Das habe ich auf keinen Fall wollen. Wir haben dann aber, ja, wie gesagt, dann den Entschluss gefasst und es war Gott sei Dank die richtige Entscheidung, dass ich es nochmal probiere.
Wie schwierig war das für dich, dich selber zu strukturieren oder wie bist du an das Ganze rangegangen?
Ich habe zwei Freunde von mir gehabt, der Magnus Walch und der Daniel Meyer, die ja in derselben Situation waren. Die waren auch kaderlos und nicht im Team. Und mit denen habe ich viel darüber geredet, wie sie das gemacht haben und was Vor- und Nachteile waren vor der Art und Weise. Und für mich war dann schnell klar, dass eigentlich so, wie sie versucht haben, dass das für mich nicht in Frage kommt. Der Daniel hat wirklich versucht, ein Privatteam auf die Beine zu stellen, hat es auch geschafft, hat wirklich extrem viel Energie und Zeit in die Suche nach Sponsoren gesteckt. Das war für mich eigentlich ausgeschlossen, dass ich das mache. Und der Magnus hat mit dem Team Global Racing trainiert. Das wäre für mich eigentlich schon eine Option gewesen damals, aber Global Racing war zu der Zeit eigentlich mehr oder weniger eine reine Riesentorlauf-Mannschaft. Und dann war noch ein Gespräch mit zwei von meinen ehemaligen Trainer, der Martin Kreuzleiter und der Robert Füss, ist eh ein Allgäuer, Vincent, ich glaube, du kennst ihn.
Den kenne ich, Momo.
Genau, der Momo. Und die haben mir dann eigentlich nahegelegt, dass ich es doch einfach halten soll, dass ich es relativ unkompliziert machen soll und ja, mich vielleicht versuche, an andere Teams ranzuhängen. Und das habe ich dann auch gemacht. Haben da mal vorgenommen, okay, ich fokussiere mich wirklich auf die Kernpunkte, die wichtig sind und versuche dir 100% gut zu machen. Und das hat dann wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Das war aber nur möglich mit viel Hilfsbereitschaft. Wir haben dann bei einigen Teams angefragt, ob ich mittrainieren dürft und haben dann speziell beim deutschen Weltcup-Team, beim Technik-Team unglaubliche Hilfsbereitschaft erfahren. Also ich habe mit den Deutschen sehr, sehr gute Trainings gemacht. Das war eigentlich eins von der schönsten Erlebnisse für mich der ganzen Zeit, weil ich wirklich gespürt habe, hey, wenn ich da dazukomme zu einer Mannschaft, zu einer anderen Nation, das ist überhaupt kein Thema für dich. Die haben mich wirklich mit offenen Armen empfangen. Ich habe da mittrainieren dürfen. Ich habe mich richtig wohl gefühlt. Das waren alle so zuvorkommend und wirklich, ja, hilfsbereit. Und das hat mir extrem viel gegeben, muss ich sagen. Und da bin ich ewig dankbar für die Chance, die ich da gekriegt habe. Und ich denke, dass das auch sehr viel wert war für mich als Mensch, als Person, dass ich so eine Wertschätzung entgegengebracht gekriegt habe von ihnen. Und jetzt bin ich ein bisschen abgekommen von der Frage. Es war relativ einfach für mich, sage ich mal, weil ich eh ein sehr strukturierter Typ bin, sage ich mal. Also ich mag es, wenn ich einen Plan habe, wenn ich weiß, okay, das und das habe ich jetzt vor und so mache ich es. Also von dem her war das jetzt eigentlich für mich gar nicht so die große Herausforderung.
Also gab es schon auch Vorteile, nicht mehr Teil dieses Kadersystems zu sein und vielleicht auch einfach mal selber entscheiden zu können, hey, wo trainiere ich, wann trainiere ich, wie organisiere ich das Ganze?
Absolut. Also im ersten Moment hat man das Gefühl, wie soll das funktionieren, wenn ich jetzt alles selber machen muss. Ich habe den oft einmal so der Alexi Pointiro vor meinem inneren Auge gehabt, wie der von Red Bull perfekt betreut ist und alles bis aufs letzte Detail geplant ist und der alle Möglichkeiten hat und eh schon einer der allerbesten ist, die den Sport jemals ausgeübt haben. Und wie soll ich da jetzt als einer, der einen Top-10-Platz zu verbuchen hat und jetzt alles selber irgendwie zusammenbasteln muss, wie soll ich da eine Chance haben? Das habe ich dann schon oft das Gefühl gehabt, aber ich habe dann schnell gemerkt, dass das Ganze auch sehr, sehr viele Vorteile hat. Man beschäftigt sich wirklich extrem mit sich selber. Ich glaube, das ist der größte Vorteil. Man vertraut seiner inneren Stimme viel mehr, weil man eigentlich fast nur die hat. Und man wird viel aufmerksamer für Dinge, die davor gar nicht so im Vordergrund waren. Und was eigentlich für mich der größte Unterschied war, dass ich wirklich mich auf meine Entwicklung viel mehr konzentriert haben wir auf den Jetzt-Zustand. Ich kann mich gut erinnern, wo ich da mit dem deutschen Team trainiert habe, der Julian Rauchfuß und der Strasser Linus, die haben mich bei der ersten Trainings, wo ich dabei war, die haben mich sekundenweise herplattelt. Also im Schnalztal und in Sölden bei den Trainings, da war ich permanent 2-3 Sekunden hinter der Bestzeit. Und ich weiß speziell, der Julian, der ist da gefedert, unglaublich. Und das war mir aber komplett wurscht. Also ich habe mir natürlich schon gedacht, boah, da habe ich jetzt noch was zum tun, dass ich in Fahrt komme. Aber ich habe irgendwie innerlich keinen Stress gehabt, weil ich gewusst habe, okay, die hatten schon mehr Trainings. Ich habe relativ spät gestartet. Ich bin einfach noch nicht so weit in meiner Planung, in meiner Vorbereitung. Aber der Weg passt. Ich mache meine Schritte und dann haut es hin am Ende. Und ich bin mir sicher, wenn ich da in derselben Situation im österreichischen Team gewesen wäre, dann hätte es nicht funktioniert. Dann hätte ich mir gedacht, so, und beim nächsten Trainingstag muss ich da aber mindestens auf eine halbe Sekunde dabei sein, weil ja, das geht nicht, oder? Ich muss mich qualifizieren, ich muss einen Startplatz erkämpfen und. Also es bringt dann schon sehr, sehr viel Neues und auch Vorteile mit sich.
Ja, ich glaube, vielleicht wäre der große Erfolg oder die Erfolge, wo du dann gehabt hast, gar nicht möglich gewesen, wenn du dann im Team gewesen wärst. Vielleicht braucht man manchmal sowas, dass man wirklich sich die Gedanken darüber macht.
Das glaube ich auch. Also jetzt im Nachhinein war das sicher das Beste, was man passieren hat können. Und das Absurde ist, dass viele Sportler eigentlich das ähnlich sehen, dass die größten Krisen und die größten Niederlagen eigentlich dann auch die größten Chancen sind. Das ist zwar fast schon abdroschen, das Ganze, wenn man das so erzählt, aber es ist wirklich so. Ich habe gerade dieses Jahr mit dem Manuel Feller mal über das geredet und er hat auch gesagt, die größten Lehren und die größte Entwicklung hat er eigentlich nach seinen Rückenproblemen, nach seinem Bandscheibenvorfall gemacht. Das hat ihn eigentlich am meisten vorwärts gebracht. Also das war bei mir sicher auch so, dass das eine unglaublich wichtige Zeit war, eine schwere Zeit, eine Herausforderung, eine massive, aber sicher der Grundstein für die Erfolge. Denn
hast du eigentlich mit Peking geliebäugelt in dieser Saison?
Nach. Das war so weit weg für mich. Für mich war eigentlich das Ziel von der ganzen Vorbereitung einmal die teaminterne Qualifikation vor dem ersten Weltcuprennen. Ich habe mich eigentlich vom Fokus her nur auf das vorbereitet und habe mir dann selber gesagt, okay, ich bereite mich auf das vor. Wenn es gut geht, dann passt es eh. Dann habe ich mal beim ersten Rennen einen Startplatz. Und wenn es nicht gut geht, dann möchte ich auch die Situation neu bewerten. Weil wenn ich da merke, okay, ich bin meilenweit weg, dass ich den Startplatz kriege und dass ich konkurrenzfähig bin, dann wäre für mich wieder die Frage im Raum gestanden, macht es überhaupt noch einen Sinn? Also von Peking war ich meilenweit entfernt im Kopf und auch realistisch gesehen war das einfach in weiter Ferne. Und ich habe dann auch in der Saison nach dem zweiten Weltcuprennen in Madonna di Campiglio wirklich das Gefühl gehabt, okay, das wird nichts mehr. Ich bin zwar ein guter Skifahrer, ich habe alles dafür gemacht, dass ich es schaffe. Ich war fleißig, aber irgendwas wird mir halt im Endeffekt immer fehlen, dass ich ganz vorne sehen kann und dass ich einmal ein Rennen gewinnen kann. Also ich war schon näher da, als wir irgendwo anders. Und beim nächsten Rennen war dann die Explosion und ich bin von 0 auf 100 geschossen.
Ja, und dann deine beiden Olympiasiege, die darfst du nicht vergessen. Ja.
Das bleibt auf jeden Fall fürs Leben.
Bitte?
Das bleibt fürs Leben. Die Siege, die...
Ja, die bleiben fürs Leben. Ich meine, du hast ja auch in Peking Olympiasieger werden dürfen. Da dürfen wir irgendwann dann einmal stolz drauf zurückblicken und die Füße hochlagern, tät ich sagen. Und das bleibt uns, ja.
Ja, genau. Irgendwann dann mal.
Genau, jetzt noch nicht.
Ja.
Was macht das mit dir, wenn du heute an diese Zeit zurückblickst? Das ist ja noch gar nicht so lange her.
Es macht mich wirklich sehr, sehr stolz. Auf der einen Seite, dass ich die Erfolge erreicht habe, aber auf der anderen Seite vor allem, wie das Ganze zustande kam. Also, wie soll ich sagen? Also der Weg dahin, auf das bin ich wirklich stolz, dass ich das geschafft habe, dass ich das immer wieder probiert habe, dass ich dranbleiben bin und dass ich den einfach die Liebe zu dem Sport mir verloren habe und einfach da aufgrund dessen den Schritt nach vorne geschafft habe. Das macht mich schon sehr stolz. Und was natürlich für mich ganz speziell ist, ist auch die Verbindung zum Papa in der Hinsicht. Der Papa hat in Calgary Gold und Silber gemacht auch und ich in Peking Gold und Silber in Einzeldisziplinen. Und das war natürlich von dem her der absolute Wahnsinn für mich. Ich habe auch nach der Goldmedaille gerät wie ein kleines Kind. Jetzt mal, wenn ich daran denke, dass ich jetzt Olympiasieger bin in derselben Disziplin wie der Papa, da hat es mir einfach putzt und das werde ich sicher nie vergessen. Und was auch ganz speziell ist an dem Ganzen, dass ich wirklich das Gefühl kann, okay, es freut sich gefühlt die ganze Welt mit mir. Also bei jedem Mensch, der mir gratuliert hat, habe ich wirklich das Gefühl gehabt, er freut sich ehrlich für mich und das hat das Ganze noch einmal besonderer gemacht.
Und gerade bei deinem Sieg in der alpinen Kombination war ja auch noch das Coole, dass du, ich glaube, dich erst ein paar Wochen vorher noch in der Europacup-Abfahrt in Davos dafür qualifiziert hast.
Ja, genau, das macht die ganze Geschichte eigentlich noch einmal kitschiger. Nach Adelboden war natürlich Olympia auf einmal ein Riesenthema und das war Mitte im Jänner, wo man eigentlich gar keine Zeit hat als Slalomfahrer, dass man da machtsmäßig jetzt irgendwas anderes tut, außer Slalom-Trainierer und Slalom-Rennerfahrer. Und dann ruft mir der Cheftrainer an und sagt, ja, du, Kombination in Peking ist jetzt ein Thema, aber dass du startberechtigt bist, musst du noch Fisspunkte machen in der Abfahrt. Dann sage ich, ja, wo soll ich jetzt Fisspunkte herzaubern in der Abfahrt? Das ist Mitte Jänner, Wengen steht vor der Tür und danach sind zwei Heimrennen, Kitzbühel und Schladming. Dann sagt er zu mir, ja, die Woche Europacup-Abfahrt in Italien, heute Anreise. Dann sage ich, ja, Andi, das funktioniert nicht, das geht nicht. Ich habe keine Ski, ich habe keinen einzigen Schwung Riesentorlauf oder Super-G oder Abfahrt trainiert. Ich bin nur Slalom gefahren. Ich bin hundsfertig vor Adelboden heimgekommen, obwohl es natürlich wunderschön war, aber das war dermaßen anstrengend für mich, weil da so viel passiert ist in der kurzen Zeit für mich. Und ja, dann habe ich gesagt, das geht nicht. Ja, jetzt überlegst du einmal. Okay. Ich darüber nachdenkt und war dann schon hin und her gerissen, weil es geht ja doch um Olympische Spiele einfach. Also jetzt nicht etwas, wo man gleich sagt, nein, das machen wir lieber nicht. Und es hat dann wirklich auch sehr viel Überzeugungskraft gebraucht vom Trainerteam, dass ich das Ganze mache, weil natürlich auch ein gewisses Verletzungsrisiko mitfährt bei der Abfahrt. Und ja, das hat dann Gott sei Dank gut funktioniert. Die Abfahrt in Davos ist auch gut geeignet für das Ganze, weil es relativ eine leichte Abfahrt ist. Sie ist zwar vom Tempo her sehr hoch, aber ja, nein, das gibt's nicht. Hört ihr mich?
Wir haben dich gehört, dass die Europacup-Abfahrt in Davos eigentlich ganz, sagen wir mal, dankbar dafür ist, wenn man sehr, sehr wenig Speed gefahren ist in den letzten Monaten.
Ja, genau. Also von dem her war sie eigentlich geeignet für das Ganze. Es war dann aber beim Renner selber unerwarteterweise extrem unruhig von der Piste her und sehr gefährlich. Also bei dem Rennen sind wirklich sehr, sehr viele Athleten gestürzt und einige haben sich leider auch verletzt. Also es war dann doch noch eine ziemliche Challenge. Aber auch das ist dann gut gegangen und dann, ja, nach Kitzbühel war dann auch fixiert, dass ich in Peking fix dabei bin und dann ist es losgegangen.
Wie lange zehrt man von diesen Momenten oder von dieser mega krassen Saison, die du hattest?
Gar nicht so lang, wie man denken würde. Also natürlich ist es nach wie vor eine riesen Bestätigung für das, was man über die Jahre an Training und Arbeit in das Ganze steckt. Keine Frage. Es bringt sicher auch ein großes Selbstvertrauen mit, dass man einfach weiß, okay, die Dinge, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, die waren einfach großteils auch richtig und gut. Aber das habe ich auch gelernt, man muss Erfolge, glaube ich, in gewisser Weise genauso schnell vergessen wie Niederlagen, vielleicht sogar fast nur schneller. Das war vielleicht dann auch ein Problem, das ich letzte Saison dann auch gehabt habe, wo es dann so überhaupt nicht gelaufen ist, dass ich immer wieder versucht habe, das von der Vorsaison zu reproduzieren. Und das funktioniert aber nicht. Natürlich erinnert man sich zurück, okay, was hat funktioniert, was sind meine Stärken, auf was muss ich mich konzentrieren. Aber die Gefahr bei dem Ganzen ist einfach, dass man viel zu viel in der Vergangenheit ist und nicht mehr im Moment, beziehungsweise dass man Gefahr läuft, dass man sich im Kreis dreht. Ich denke, das Wichtigste als Sportler ist auch irgendwo, dass man versucht, sich ständig weiterzuentwickeln. Und das habe ich dann auch gelernt, dass das gar nicht erstrebenswert ist, dass ich versuche, so zu sein wie vor 2 Jahren, wo es so gut funktioniert hat. Sondern es geht darum, dass ich vorwärts komme und ja, nicht zu viel zurückschaue. Weder auf die Olympiasaison, wo es gut funktioniert hat, noch auf die vergangene Saison, wo gar nichts funktioniert hat.
Das zählt ja dann auch einfach nicht mehr. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich ist schon gut bei dir, wenn man weiß, okay, man hat es mal geschafft und man kann es. Weil das war ja schon auch eine Zeit lang vor der Supersaison schon auch, wo du dir, wie du vorhin erzählt hast, die Frage gestellt hast, ich bin doch eigentlich besser. Mhm. Und so hast du ja dann bewiesen. Von dem her kann man das wahrscheinlich schon immer noch so ein bisschen mit einfließen lassen, dass man weiß, man kann's. Aber halt nicht, dass man natürlich, wie du sagst, man muss natürlich nach vorne schauen.
Absolut. Ich denke, dass das bei euch sicher ähnlich ist und faktisch, wie du gerade erwähnt hast, vor der Medaille kannst du einfach in der folgenden Saison nichts mehr kaufen. Das ist so. Da fängt jeder wieder von vorne an. Jeder startet bei 0 Punkten und das Spiel geht von vorne los. Und ja, ich kann mich gut an ein Interview von Axel und Zwindal erinnern. Er ist Weltmeister war er, genau. Und nach der Weltmeisterschaft hat man gefragt, ja, wie jetzt als Weltmeister das nächste Rennen ist für ihn. Dann hat er gesagt, das interessiert bei dem Rennen überhaupt keinen, ob ich der Weltmeister war da bin vor einer Woche oder nicht. Also Zeitnehmung wird wieder auf 0 gestellt und ich kriege keinen Zeitvorsprung und gar nichts. Also ja, interessiert keinen.
Schön wär's.
Ja, ja so. Ist ja auch besser so.
Ja. Ja, Gott sei Dank. Ich meine, das ist ja auch gut und richtig so. Also das passt schon.
Und wie gehst du jetzt die nächste Saison an? Oder die jetzt ja schon läuft? Und wo du jetzt ja schon den Hang vielleicht mal ausprobieren konntest letzte Woche oder die letzten Tage in Gurgel. Steht ja am Wochenende an. Was hast du für ein Gefühl und wie gehst du jetzt die Saison an?
Das Gefühl ist sehr gut. Wir haben wirklich eine sehr, sehr gute Vorbereitung gemacht. In Chile das Trainingslager war schon sehr gut und jetzt auch die Trainings in den letzten Wochen war sehr, sehr gut. Und ich denke, dass skifahrerisch momentan alles da ist, dass ich meine Ziele erreichen kann. Es geht jetzt nur noch darum, dass ich ja das Ganze im Wettkampf umsetze. Wir haben auch beim Material sehr, sehr gute Fortschritte gemacht. Ich hoffe, dass das auch dann sich in den Ergebnissen dementsprechend widerspiegelt. Und die Ziele für die Saison sind jetzt sicher mal nicht die ganz, ganz großen. Also langfristig will ich natürlich wieder um Medaillen kämpfen, will Medaillen machen, möchte die großen Klassiker gewinnen. Einen habe ich ja schon gewinnen dürfen, aber jeder Slalomfahrer träumt davon, dass er in Kitzbühel mal gewinnt, in Schladming, in Wengen etc. Das sind natürlich die ganz, ganz großen Ziele. Aber für die Saison ist jetzt mal wichtig, dass ich die Startnummer einfach verbessere. Das ist einmal das Hauptziel. Und ja, wenn mir das gelingt, dann habe ich hoffentlich bald wieder eine gute Ausgangsposition, vor der ich dann ja, die ganz großen Ziele wieder in Angriff nehmen kann.
Wo stehst du da aktuell? Bist du in der zweiten Startgruppe oder auch da weiter hinten schon?
Leider weit weg von der zweiten Startgruppe. Ich bin, also selber habe ich es jetzt noch gar nicht genau gecheckt, aber meine Trainer haben mir mitgeteilt, dass ich jetzt in die Top 30 gerutscht bin, aufgrund dessen, dass der Pinturo und der Braten, also der Alexi fährt ja kein Slalom mehr und der Lukas hat ja leider seine Karriere beendet. Und durch das bin ich jetzt in die Top 30 gerutscht. Und ja, werde eine hohe 20er oder eben die Startnummer 30 haben.
Aber das ist ja schon mal wichtig, dass man in den Top 30 ist, oder? Weil dahinter wird es dann doch nochmal deutlich schwieriger.
Absolut. Also ich habe Gott sei Dank noch gute Fisspunkte gemacht, dass ich knapp nach den 30 starten kann oder könnte. Das war eben das, was ich vorher angesprochen habe mit Amerika im Lake Tahoe. Also von dem her habe ich mich da gut abgesichert, aber wenn jetzt die ersten Rennen nicht gut laufen sollten, dann wäre das jetzt noch kein großes Problem. Aber es ist natürlich viel wert, wenn man einfach in der Top 30 startet. Das ist rein psychologisch schon ganz was anderes, wenn ich vor dem TV-Break starte und weiß, okay, ich starte jetzt einfach bei der 30 Beste und nicht danach. Also das ist sicher auch psychologisch ein gewisser Vorteil.
Auf was freust du dich am meisten diese Saison? Boah. Hast du ein Rennen, das bei dir so dein Favorite ist?
Ja, es sind viele Rennen. Es ist gar nicht so einfach für mich. Also als Slalomfahrer hat man wirklich unglaublich viele schöne Wettkämpfe. Ich sag mal, ja, anfangen tut es eigentlich immer so richtig für mich mit Madonna di Campiglio. Es ist unglaublich ein schöner Ort, bei dem man eine coole Stimmung hat, immer beim Rennen. Der Hang ladet sehr zum Attackieren. Also ich mag den Hang wirklich sehr. Ist ein Nachtrenner, was auch immer cool ist. Und natürlich unsere Heimrennen, Kitzbühel, Schladming, sind immer speziell. Ich freue mich jetzt auch enorm auf Gurgel. Es wird sicher auch ein cooles Rennen. Der Hang ist absolut weltcupwürdig. Hat einen langen Steilhang, der, glaube ich, speziell für Zuschauer schön zum Anschauen ist oder zum Zusehen ist. Entschuldigung, ich verfalle immer wieder in Dialekt.
Und das ist auch gut so.
Okay, ich hoffe, man versteht mich. Ich bemühe mich sehr gerade. Ja, also die Heimrennen sind natürlich die Highlights und hoffentlich bin ich dann auch beim Weltcup-Finale dabei. Das ist dieses Jahr in Saalbach. Die Generalprobe für die WM. Und das schönste Rennen, schwer zu sagen. Adelboden ist natürlich sehr speziell für mich. Ist eigentlich eins der Rennen mit, wenn nicht mit der besten Stimmung. Also, das ist ja richtig Skifest. Ja, es sind genügend Highlights die Saison, sagen wir so.
Wie geht's bei dir jetzt weiter bis Samstag zum Slalom-Auftakt?
Ich werde jetzt am Mittwoch in der Früh, also morgen, eine Krafteinheit machen zum Aktivieren. Dann am Nachmittag Anreise nach Obergurgl. Am Donnerstag ist dann ein normales Slalomtraining am Programm in Obergurgl. Also nicht am Rennhang, sondern auf einer Trainingspiste. Dann haben wir noch ein, zwei Medientermine, die haben wir noch abspulen. Und am Freitag ist dann nochmal eine kurze Aktivierungseinheit auf der Ski, wo ich versuchen werde, noch 2 bis 3 lockere Läufe auf den Punkt zu bringen. Ja, dann die normale konditionelle Rennvorbereitung am Nachmittag in der Kraftkammer. Ja, Teambesprechungen, Medientermine und dann geht es am Samstag endlich wieder los.
Hört sich nach einem guten Plan an. Doch, ist ja aber die Anreise dann gar nicht so weit.
Das ist sehr, sehr angenehm, ja. Also die Anreise, die ist wirklich kurz vergleichbar. Also das nächste ist dann schon weiter mit Amerika.
Definitiv.
Wie ist bei dir der Plan, Vinzenz?
Ja, bei mir, ich bin jetzt in Seefeld hier noch und fahre morgen nach Davos in Schweiz zum Langlaufen. Mhm. Und nächste Woche fliegen wir dann nach Ruka, Kuusamo, ja, nach Finnland. Da stehen dann das Wochenende drauf oder halt kommende Woche dann die ersten 3 Weltcups an. Okay. Geht's dann auch richtig los.
Sehr gut. Bist du gut drauf oder wie? Was hast du für ein Gefühl?
Ja, ich habe schon ein ganz gutes Gefühl. Es ist schon mal bei uns ein bisschen schwierig, das einzuschätzen, vor allem vor dem ersten Weltcup, weil da, ja, man sieht es jetzt nicht ganz so, was die anderen Nationen drauf haben. Und vor allem die Schanze in Kuusamo, die ist dann sehr speziell. Mhm. Da kann man auch nach dem ersten Wochenende noch nicht hundertprozentig sagen, wie man wirklich drauf ist. Aber ich habe ein gutes, ganz gutes Gefühl und ich glaube, im Laufen passt es auf jeden Fall.
Sehr gut, das klingt gut.
Aber Johannes, dann sagen wir auf jeden Fall danke für deine Zeit. Wir drücken die Daumen nicht nur für Samstag, sondern für die komplette Saison. Und wer weiß, vielleicht schaust du ja den Winter nochmal bei uns vorbei.
Dankeschön. Euch auch alles, alles Gute. Ein guter Winter, Wind und wünsche dir viel Erfolg. Danke, dass ich bei euch sehen dürfe. Hat mich sehr gefreut und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal.
Ja, danke und ich wünsche natürlich auch alles erdenklich Gute, dass der Winter wieder locker von der Hand geht.
Danke dir.
Und falls ihr uns sonst irgendetwas mitzuteilen habt, dann meldet euch gerne entweder per Mail an team@shehappens.de oder auch auf Instagram an she.happens. Das war's für heute. Wir hoffen, dass Moritz nächste Woche auch wieder dabei ist. Und ja. Bis dahin schöne Woche und fleißig Ski Alpin einschalten am Wochenende. Bis nächsten Mittwoch. Macht's gut. Ciao. Dann würde ich sagen, drücken wir mal auf Aufnahme Stopp.